Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Unser Partner Havesco macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte 4-Flaschen-Paket ist bestellbar auf havesco.de, zusammen mit über 9000 weiteren Weinen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit nur 3 Menschen, weil unser Axel fehlt. Leider.
Hat Axel, hallo erstmal, aber hat Axel eigentlich mehr Urlaub als du und ich?
Das kann nur sein Chef wissen. Das ist nämlich die Stimme von Lars. Das ist der Chef. Ja, was ist los?
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, er hat einfach, weil er schon älter ist, stehen ihm einfach mehr Urlaubstage zu. Ich kann es mir nicht anders erklären. Aber Michi, das war die Stimme von Michi.
Genau.
Ich glaube, und es ist so tragisch mit Axel, er ist immer dann nicht da, wenn die ganz großen Dinge passieren. Ich erinnere mich immer noch gern an das Gut Oggau. Viele können es schon nicht mehr hören.
Ja.
Und heute machen wir etwas, was wir, ich sehe, wir haben viele Gläser auf dem Tisch und wenig Flaschen.
Genau.
Und ich glaube, da passiert was ganz Besonderes.
Das tut es, weil wir haben hohen Besuch aus Bechtheim. Er ist einer der erfolgreichsten, sympathischsten, besten Winzer, die Deutschland hat. Und er war schon während Covid mal allerdings nur zugeschaltet bei uns. Und heute ist er live und in Farbe im Studio. Herzlich willkommen erstmal Jochen Dreißigacker.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist, lieber Jochen. Und heute machen wir nicht 4 Flaschen, sondern heute nennen wir uns spontan um in 4 Gläser. Weil es gibt nur einen Wein, einen besonderen Grauburgunder, den du mit unserem Partner Havesco gemacht hast. Und den verkosten wir aus 4 verschiedenen Gläsern.
Richtig.
Genau. Jochen, weil der Hintergrund ist, du hast mit Schott Zwiesel ein eigenes Glas entwickelt.
Mit Zwiesel. Den Fehler habe ich auch mal gemacht.
Okay, perfekt. Ja.
Da habe ich aus der Historie gehört, dass es mittlerweile eigenständig nur noch Zwiesel heißt. Genau, wir haben ein eigenes Glas gemacht. Wir haben tatsächlich eine ganz, ganz tolle Partnerschaft mittlerweile. Wer uns früher so verfolgt hat, hat einfach, glaube ich, immer gesehen, dass wir immer mit einem Glas verkostet haben, das Zaldo hieß.
Mhm.
Genau. Und irgendwann kam Zwiesel auf uns zu, ein ganz, ganz tolles und sympathisches Team, und haben zu uns gesagt, lass uns doch was gemeinsam machen. Und dann haben wir ein großes Glas-Tasting gemacht und hinterher festgestellt, dass vielleicht kein Glas wirklich, auch wenn es viele tolle Gläser waren, keins wirklich zu uns gepasst hat. Und dann haben wir gedacht, okay, das wird nichts. Und irgendwann haben mir das Angebot gemacht, okay, wenn du so penibel mit den Gläsern bist und sagst, das muss zu deinen Weinen zu 100% passen, dann lass uns doch gemeinsam ein Projekt starten. Und das haben wir gemacht und das war eine super spannende Reise. Ja.
Was heißt nicht zu euren Wein passen, weil ihr macht ja unterschiedliche Weine. Und wir haben ja gelernt, auch in diesem Podcast schon, es gibt ein eigenes Wein für Grauburgunder, ein eigenes Wein für Sauvignon Blanc, kann es geben. Das heißt, haben die erstmal versucht, einen Wein zu machen, der zu 30-Acker Weinen grundsätzlich passt?
Ein Glas. Tatsächlich ist das so ein bisschen, ich bin da auch sehr simpel gestrickt, weil wir wissen natürlich alle, ein großer Burgunder braucht ein Burgunderglas, aber jetzt viele auch von unseren Weinen brauchen eigentlich nicht 1000 verschiedene Gläser, sondern eins. Und ich finde es auch immer, es darf gern auch manchmal simpel sein, es muss aber trotzdem hochklassig sein. Und deswegen habe ich damals dieses Universalglas, was wir damals hatten, war eben ein Glas, wo ein Großteil unserer Weine extrem gut drin standen. Natürlich nicht alle. Also wie gesagt, wenn du jetzt sehr gereift, sehr kraftvoll oder sehr burgundisch trinkst, dann brauchst du ein größeres Glas, da kannst du gar nicht drum rum. Aber so finde ich es auch schön, wenn man für einen Alltag einfach ein High-End-Glas hat, was man für viele Weine nehmen kann, nicht immer bei jedem Glas drüber nachdenken muss, kann ich das jetzt nehmen oder nicht oder welches muss ich aus dem Schrank holen, sondern es ist genau wie beim Wein auch. Ich finde, es muss extrem gut sein, aber es darf auch einfach sein.
Aber jetzt haben wir ja hier 4 Gläser stehen. Das heißt, wir treffen heute die Entscheidung, was das Universalglas wird. Nein.
Wir haben 4 Gläser und ich glaube, es ist ein super spannendes Portfolio, was wir jetzt hier haben, weil wir haben 2 maschinengefertigte Gläser und 2 handgemachte Gläser tatsächlich.
Okay.
Oder, ne? Und ich glaube, es ist für viele gar nicht so bewusst, was denn das Glas auch wirklich ausmacht, wenn man Wein probiert oder wie ein Wein strahlen kann, wenn das Glas passt.
Mhm.
Und ich finde, elementar wichtig ist persönlich, dass so ein Glas extrem dünn ist. Und das kriegst du tatsächlich in den seltensten Fällen maschinengemacht, hin, sondern du brauchst im Endeffekt, eigentlich machst du das von Hand. Was natürlich auch heißt, dass das Glas kostbarer ist und auch teurer in der Produktion, aber es macht so viel aus. Und ich glaube, heute haben wir einen schönen Test, dass wir von einem wirklichen Standardglas uns hocharbeiten bis zu unserem Glas.
Achso, das heißt, wir wissen doch, das letzte Glas ist euer Glas. Was wir haben so, für genau. Die es nicht sehen können, wir haben so eine Reihe. Okay, und jetzt gucken wir, wie das... Warum, das geht uns ja auch immer so, warum ist es so entscheidend, dass es dünn ist? Warum schmeckt Wein besser, wenn er aus einem dünnen Glas, als wenn er aus so einem ganz dicken Glas
gibt. Ja, das ist ja die dickeren, ich sage das auch immer spaßhaft in jeder Probe, wenn ihr zu Hause diese Kristallgläser habt, die so schön aussehen, das sind super Blumenvasen. Aber
haben ältere Leute oft, ne? So noch von, ja.
Nein, es gibt auch jüngere, weil es ein schönes Dekor ist, ist egal, aber das, also es sieht manchmal hübsch aus, aber ich finde halt, je dünner ein Glas ist, umso mehr schmeckst du von beiden, umso mehr riechst du aus. Das kennen wir ja immer. Die Flaschen dürfen gerne dicker sein, aber gerade die Gläser, finde ich gerade, du hast halt kaum was zwischendrin. Also ich beziehe es immer, Michi, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, ich beziehe es immer aufs Material, die Materialstärke, wo man einfach merkt, es geht einem beim Tee auch so, bei den, wenn du aus einem Teeglas trinkst, was ganz dünn ist, oder trinkst du einen Kaffee aus einer dicken Tasse oder einer dünnen Tasse. Ich finde immer, je dünner das Material, umso mehr kriegst du vom Inhalt. Natürlich beim Kaffee, umso schneller kühlst du auch ab, aber das ist was, wo mir beim Glas immer wieder aufgefallen ist, wenn so ein Glas generell einfach dickwandig ist, hast du viel weniger vom Wein. Und wir bemühen uns ja schon drum, viel in die Weine reinzulegen. Und da wünschen wir uns natürlich auch, dass jeder so viel wie möglich davon mitbekommt.
Das ist die Sensorik. Und das andere, finde ich, ist auch das Gefühl, was es macht, wenn es quasi den Mund trifft, dieses, so ein dünnes Glas, und wie es in der Hand liegt. Also wenn du jetzt so ein feines, leichtes Glas, wie schön, also das ist, finde ich, schon ein Genuss, das nur in der Hand zu haben im Vergleich zu etwas anderem, was deutlich kleiner ist und aber schon schwerer. Aber da die Dicke des Glases, finde ich, ist gar nicht so entscheidend, sondern es ist schon wirklich die Form, was dann quasi sensorisch passiert, erstmal in der Nase. Und da habt ihr euch ja auch Gedanken gemacht. Wenn ich sehe jetzt quasi, heißt das 30 AK Allround Class oder heißt das?
Das heißt tatsächlich, Zwiesel X30 AK Allround Class, genau. Oh, okay. Also es ist ein Universalglas, wo wir sagen, du kannst auch, wir haben auch daraus wirklich das schöne leichte Pinots schon getrunken. Da haben wir einen Wein, der heißt Vintages Rot, das ist ein Blend aus Pinot und Spätburgund Pinot und St. Laurent. Und das passt, das ist super aus dem Glas, weil du da gar nicht die Tiefe brauchst, sondern einfach halt auch nimmst mehr das Aromenspektrum mit den Schliff mit, beim so einem leichteren Rotwein, da ist es toll. Oder halt eben für Weißburgunder, Grauburgunder. Wir haben den Test mit dem Glas, und die Entwicklung war tatsächlich mit dem Vintages Weiß, unserem Multi-Vintage Blend Riesling, den wir machen aus mittlerweile 8 verschiedenen Jahrgängen. Da haben wir das immer wieder dieses, also es war nicht ein Entwurf, muss man dazu sagen, sondern es waren fast 10, oder es waren 10 genau, 10 Entwürfe, die immer wieder gemacht wurden. Ich glaube, am Anfang hat Zwiesel, die haben sich schon gedacht, okay, wir machen das mal gemeinsam, das ist ein schönes Projekt. Ich glaube, irgendwann zwischendrin haben sie selbst gesagt, sind sie mal verzweifelt, wo sie gesagt haben.
Wären wir mal zu Erik Manns gegangen oder so.
Nein, also ich finde auch da, jeder Winzer hat natürlich so seinen Anspruch. Aber nochmal, ich bin damit gestartet, dass ich gesagt habe, wenn wir so ein Glas machen, dann muss es ein Upgrade auf unser bestehendes Glas sein und nicht einfach nur eine schöne eine Werbenummer, sondern dann muss es auch so sein, dass wir versuchen, immer einen Mehrwert zu geben. Mhm. Und wenn wir ein eigenes Glas machen, muss es auch ein absoluter Mehrwert
sein. Und es ist kein Zufall, dass es das größte Glas ist. Das spielt schon eine Rolle. Also, ne? Also die
passt, ist aber auch, hängt auch mit unseren Weinen zusammen, okay, weil wir, unser Weingut liegt in Bechtheim in Rheinhessen, an der wärmsten Punkt im südlichen Rheinhessen. Und wir haben sehr warme und kraftvolle Weine schon immer. Wir versuchen immer den Schliff und die Eleganz auch drin zu haben, aber wir haben immer schon sehr viel Kraft in den Wein. Und da brauchst du einfach ein größeres Glas, was das auch einfangen kann. Ne? Und umso mehr kannst du mit dem größeren Glas, mit einer größeren Oberfläche auch so einen Wein fordern. Das heißt, der Wein braucht auch eine gewisse Struktur, er braucht Kraft, er braucht Konzentration und Dichte, um so ein Glas auch standzuhalten. Mhm. Was ich wiederum aber auch einen schönen Reiz finde für jeden Wein, dass du halt auch sagst, du mutest dem auch was zu und machst es nicht so einfach.
Ich habe so ein bisschen diese Sorge, ich neige auch dazu, mir so eine tollen Gläser zu kaufen, und die halten aber ungefähr so 3 Monate vielleicht, und dann sind sie kaputt, weil irgendeiner nicht aufpasst. So. Und wenn ich dieses Wein jetzt hochhebe, ich weiß nicht, ist das ein Glas, was ihr bei euch in der Gastronomie einsetzen würdet, oder ist das zu leicht? Es wirkt so zerbrechlich.
Bruchquote wäre wahrscheinlich
tendenziell. Es wirkt so zerbrechlich. Jochen, du hast vorhin da mit dem Glas sogar auf den Tisch gehauen und hast gesagt, so dass
es ist wirklich so ein Test. Das war auch so ein Punkt bei uns, weil wir gesagt haben, wir wollen das Glas so dünn wie möglich haben. Deswegen muss es handgemacht sein. Und dann das Team von Zwiesel direkt zu uns gesagt, überhaupt kein Problem, haben wir unser spezielles Glas und das Glas ist so stabil, da kannst du auch ein ganz, ganz dünnes Glas machen.
Das heißt, wenn ich das jetzt runterfallen lassen würde?
Ich glaube, wenn es runterfallen lassen würdest, würde es kaputt gehen, weil der Stiel bricht, weil der Stiel natürlich das dünnste ist, das wird ja auch so wirklich von Hand gezogen. Aber wenn du das Glas nimmst und mal auf die Tischkante und schau, das jetzt schon relativ fest. Das ist schon stabiler, als man denkt. Ne? Also ich habe das im Spaß mal versucht zu zerhauen, habe es nicht hinbekommen. Fairerweise muss ich aber auch sagen, ich habe mir auch damals mal die Produktion dort angeschaut, wenn du siehst, wie viel Mühe es kostet, so ein Glas zu produzieren. Du brauchst immer so ein Team aus 5 Leuten, da darf keiner krank sein, die müssen alle da sein, die müssen alle eingespielt sein. Das ist Wahnsinn, wenn man das sieht. Da geht man auch wirklich vorsichtig mit dem Glas um, aber final, die sind tatsächlich stabiler, als man denkt.
Das Problem ist halt um 2 Uhr nachts nach der 4. Flasche.
Geht's mir ja genauso.
Dass man dann nicht mehr so ganz fragil unterwegs ist, dann tut's ein bisschen weh. Man muss dazu sagen, und jetzt werden wir uns gleich in die Verkostung begeben, dass es natürlich ein unfassbarer Preisunterschied ist, was du eben gerade erklärt hast. Ne? Was ist Handarbeit und was ist eben maschinell erzeugt? Und das ist in Worten quasi, wir haben 2 Gläser, da kostet das Glas ein 10er und wir haben 2 Gläser, da kostet das Glas 55 Euro. Ja, das ist also wirklich... wenn es kaputt geht, tut beides weh, aber das eine einfach 5-mal so sehr weh. Und ich bin aber immer jemand, der sagt, du kannst nicht tolle, teure Weine kaufen und dann aus so einem Mistglas trinken, weil das schade ist, weil du nur einen Teil des Genusses mitnimmst.
Wahrscheinlich ist es aber doch bei den Gläsern genauso wie beim Wein auch. Du hast die Weine, die sind, sagen wir mal, hier das Glas, das maschinell produzierte Glas, das ist sicherlich maschinell perfekt gemacht, im guten Prozess, genauso wie es sein soll, jede Grundregel eingehalten und du kriegst ein standardmäßig gutes Glas. Das kannst du auch machen, da kannst du daraus trinken, aber es hat nie die Feinheit wie so ein handgemachtes Glas, wo du sicherlich mehr Eigenständigkeit hast, mehr Charakter im Glas, weil es auch nicht jedes Glas ist gleich. Aber zum Schluss die Feinheit, wo du rauskriegst, ist einfach nochmal auf einer ganz anderen Höhe und von der Manufakturgedanken eben was, wo du auch einen Mehrwert kriegst, den kriegst du bei dem anderen Glas. Beim Wein ist es übrigens ganz genauso. Du kannst mittlerweile ja Weine trinken, die sind sehr, sehr ordentlich, die im großen Volumen produziert werden und das ist sicherlich alles ordentlicher Wein oder vieles davon ist ordentlicher Wein. Das in dem Themenfeld, in dem wir uns bewegen, wo es ja wirklich um Handarbeit, um Manufaktur, biodynamischen Anbau, um viel Sachverstand geht, hast du halt zum Schluss einen Charakter, den du aus dem Wein rausholst, das eben nicht von der Stange ist. Und es gibt dir wahrscheinlich aber weitaus mehr als die Standardversion. Also das ist genau dasselbe.
Und die Gläser, also wenn du sagst, also 2 sind handgeblasen sozusagen, 2 sind maschinell gemacht, aber nur eins.
Hast du das mal gesehen? Das ist unfassbar.
Ja, ich hab's mal gesehen, genau. Handgeblasen ist
Handgemacht.
Also, aber nur das eine, das letzte ist dann euer Glas und das, was davor ist.
Das ist auch tatsächlich ein mundgeblasen, handgemachtes Glas.
Mundgeblasen,
das mich sehr genau. Ja. Von Zwiesel. Und das tatsächlich hatte einen kleinen Ursprung bei unserem Glas.
Okay.
Weil das war tatsächlich ein Glas in der Glasverkostung, was ich sehr spannend fand, weil es einen grundlegend relativ geraden Boden hatte und den Wein, also wir hatten tatsächlich in unserer Verkostung eine Nummer größer, was eigentlich für Burgunder gedacht war und das fand ich aber für die Rieslinge total spannend, weil es dem Wein extrem viel abverlangt hat. Nur mir haben ein paar Sachen gefehlt, deswegen haben wir das ein bisschen umgebaut.
Okay, aber und das kleinere ist quasi ein das heißt Moments Riesling von Zwiesel, das ist also wirklich speziell für Rieslinge.
So ein kleines Glas für Riesling. Okay, weil wir erinnern uns damals, wer war das nochmal? Wo haben wir nochmal ein Riesenglas für Riesling gehabt?
Ja.
Was war das? Wir haben es ja mal getestet. Also wirklich ein Glas, wo du dachtest, das ist ein Burgunderglas. Also wirklich wie so eine Blumenvase für 25 Euro von, ich hab's vergessen, maschinell hergestellt. Egal. Und du hast natürlich jetzt aber, um diese Weine zu testen, oder ist meine Nase völlig hin, es ist kein Riesling.
Das ist Grauburgunder. Ja, aber genau. Wir probieren ja quasi, das ist ja ein Allround-Glas, das Glas
von Jochen ist. Ein Grauburgunder mit.
Da bringe ich einen Grauburgunder mit, der allerdings ein bisschen im großen Holz auch lag, so wie bei Jochen die Weine generell auch gemacht wird, ein bisschen länger auf der Hefe noch. Und der heißt SL500, ein Grauburgunder aus 2023, Jochen.
Ja, das war ein super schönes oder ist ein super schönes Projekt, was wir gemeinsam mit Havesco gemacht haben. Die Idee kam irgendwann auf. Grauburgunder ist für uns nach Riesling die wichtigste Rebsorte, die wir produzieren. Und generell ist es so, dass wir immer, oder ich liebe es, immer jeden Weinberg, jeden Leseschritt getrennt voneinander zu ernten, auszubauen, dass man ganz, ganz viele Facetten hat. Und dann spielen wir immer mit 2 Werkstoffen oder meistens mit einem großen Holzfass oder dem 500 Liter Eichenholzfass. und dem und im Edelstahltank. Und das gerade das Eichenholzfass, also SL, steht übrigens für Sully, also fürs lange Hefelager. Mhm. Und die 500 steht für das 500 Liter Tonneau, für das 500 Liter Eichenholzfass, was ich gerade für die Rebsorte Grauburgunder wie Weißburgunder extrem spannend finde, weil man hat etwas mehr Wein im Verhältnis zum Holz, also zum Holzmantel. Das heißt, du hast die Oxidation, die feine Oxidation durch die Poren, wirst aber nicht vom Holz erschlagen. Mhm. Und es geht mir auch nie um den grundlegend um den Holzgeschmack im Wein, sondern es geht mir immer um die Oxidation, also die Mikrooxidation nennt man das ja, diese andere Art der Reife, andere Art der Vergärung schon, um mehr Tiefe und mehr Struktur in den Wein reinzubekommen. Mhm. Ich finde immer bei unseren Weinen, gerade weil sie die Fülle haben, brauchst du auch die Tiefe. Und was ich sehr, sehr gerne eben mache, seitdem wir haben 2018 sind, oder mit dem 17er Jahrgang sind wir ein neues Weingut gezogen, was wir damals schon mit der Idee gebaut haben, doppelt so groß zu bauen, wie wir es ursprünglich waren, dass wir aber unsere Weine länger auf der Hefe liegen lassen können. Und seit der Zeit liegen eben teilweise Weine, speziell die Rieslinge, mindestens 2 Jahre auf der Hefe, bevor wir sie überhaupt auf Flaschen abfüllen. Und der Grauburgunder war es eben genauso.
Aber das hilft ja beim Grauburgunder auch nicht. Wenn es im Grauburgunder ausgebaut ist. Ich war neulich essen in einem Restaurant und dann sprach mich dann der Kellner, ich weiß nicht, ob es der Kellner oder Inhaber war, sagte, sind Sie nicht einer von diesen 4 Flaschen? Und ich sage, ja, gut. Und dann wird tolles Essen und dann kam es zur Weinempfehlung und er sagte, guckte mich dann so an und sagte dann zu den anderen am Tisch, ich muss es jetzt sagen, ich würde Ihnen zu diesem Wein, auch wenn der Lars gleich sagen wird, lass das nach, einen Grauburgunder empfehlen.
Wow.
So.
Und ich da haben so, wir schon ein Image.
Wir haben ein Image. Und dann habe ich gesagt, ja, ich höre das ja. Und ich sagte, ja, aber es ist aber ein Grauburgunder von Erik Manz. Und da habe ich gesagt, okay, also so, aber ich werde jetzt nicht der Große. Aber tatsächlich war das auch hier einer, der im Holz ausgebaut war. Ja. Und tatsächlich irgendwie auf den ersten Blick eher roch wie ein Chardonnay. Mhm. Und dann kam und sagte, ja, die Burgunder für mich und so. Aber ich fand, das tat dem Wein dann gut. Also es war jetzt nicht so der klassische lapidare Grauburgunder.
Mhm. Also ich finde auch, dass es im Wein immer was, also ich generell, ich liebe es gerade auch für den Burgundern von der Basis bis zum Topwein mit dem Holzfass zu arbeiten, weil du einfach, wie gesagt, du kriegst eine andere Tiefe und in Verbindung mit einem langen Hefelager hast du eine andere Struktur im Wein. Aber jetzt muss man einen Schluck trinken.
Ja, genau, jetzt habe ich. Und zwar heißt dieses Glas jetzt Pure oder Vivid?
Nee, das ist das Vivid.
Genau. Vivid, genau. Vivid heißt dieses
und Glas. Und interessant finde ich, wenn man jetzt schon trinkt, stellt man schon fest, es gibt eine Begrenzung an der Nase. Also bei meiner Nase.
Du hast, ich kenne ja den Wein ganz gut. Mhm. Wenn ich jetzt reinrieche, finde ich bei dem Glas, hast du weitaus mehr die Frucht von dem Wein im Vordergrund. Mhm. Also wir reden ja über einen Grauburgunder aus dem Jahrgang 2023. Ne? Also der hat ganz bewusst eben ein Jahr länger noch auf der Hefe die Zeit gehabt, um heranzureifen. Und ich finde, wenn du rein riechst, hat er jetzt wenig von Reife in dem Glas, sondern sehr viel Frische. Und du wirst aber auch gleich sehen, wenn wir, genau, das ist super spannend, was du jetzt machst, wenn wir die Gläser nebeneinander probieren, werden sich die ganzen Nasen, werden sich komplett verändern. Und ich bin überzeugt davon, dass beim letzten Glas die burgundische Textur von dem Wein weitaus mehr im Vordergrund ist als bei dem ersten jetzt hier. Hier hast du einfach Frucht. Trinken wahrscheinlich.
Ja. Genau.
Und fertig.
Bin gespannt, genau. Interessant. Genau. Apfel hast du, habt ihr auch, ne?
Apfel ist, finde ich sehr intensiv. Dieser Wein hat nur 12 Alkohol, Jochen. Hat auch der Alkohol quasi einen Stellenwert jetzt bei den Gläsern aus deiner Sicht? Weil natürlich, sage ich jetzt mal, früher hat man gesagt, diese ganz bauchigen Gläser, aber man weiß mittlerweile, es potenziert sich der Alkohol zentral, wenn es sich dann sehr verjüngt wieder das Glas oben. Das tut es bei denen eigentlich generell nicht. Und bei diesem Vivid-Glas geht es quasi ziemlich senkrecht nach oben, ne? Also das ist eine kugelige Form, ja.
Also natürlich hat der Alkohol auch immer einen Einfluss oder einen Einflussfaktor beim Wein. Wir generell sind ja so also 12 ist für uns schon niedrig. Normalerweise haben wir so 12, 12,5, so fängt es bei uns an. Und auch teilweise die hochwertigeren oder die noch kraftvolleren Weine, die liegen halt dann schon auch bei mal bei 13, 13,5, weil wir halt aber auch immer sehr trocken ausbauen. Also ich mag nie, dass die Weine durch Zucker strahlen. Der Zuckergehalt im Wein, der oftmals die Frucht vor oder sehr schmeicheln kann. Ich möchte immer, dass der Wein von der Struktur her lebt. Also wenn ihr den Wein auch probiert, der ist sehr ernsthaft von der Struktur auch. Das heißt, auch selbst in dem Glas, finde ich, merkst du das schon, da hat was am Gaumen. Das ist jetzt einfach nur
eine Stoffigkeit, genau, auf jeden Fall, ja.
Genau. Wir gehen beim Grauburgunder immerhin bei einigen Parzellen und halbieren die Trauben. Das heißt, wir verzichten ganz bewusst auf ein bisschen mehr als 50% vom Ertrag. Das heißt, jede Traube wird in der Hälfte durchgeschnitten, gibt uns die Möglichkeit, dass wir die Trauben eben länger am Stock ausreifen lassen können. Dieses Jahr im Jahr war das nicht nötig, weil alles so schnell so reif war und wir mussten einfach Gas geben, um schnell zu ernten. Aber im normalen Jahr musst du ja schon auch mit der Reife oder in kühleren Jahren zum Beispiel auch schon auch da bisschen zocken, um den Trauben einfach die Reife zu geben, die sie brauchen oder vor allem, dass sie gesund ranreifen können. Deswegen halbieren wir gern, was dann aber auch dazu führt, dass der Wein auch eine gewisse Stoffigkeit hat.
Aber Holz habe ich jetzt gar nicht in diesem Null.
Du wirst es wahrscheinlich beim letzten Glas etwas spüren, aber nochmal auch da, es ist nicht das Holz, was prägend sein soll, sondern eher die Struktur, was das Holz gibt, die Tiefe.
Ich finde, Lars, schon, dass du merkst, dass es kein Grauburgunder nur aus dem Edelstahltank ist, weil die haben dann nochmal eine andere, die Säure ist ein bisschen aggressiver oder ein bisschen intensiver und es wirkt so, also es, ich finde schon, dass man merkt, dass Holz ist. Es schmeckt aber nicht nach Holz.
Schmeckt nicht nach Holz,
aber, genau. Aber wir sollten jetzt, glaube ich, einmal schon gleich durch die ganzen vier Gläser gehen.
Ich habe das schon mal vorsichtig vorgerochen.
Weil sonst kriegt er zu viel Temperatur und dann ist es schon wieder nicht das Gleiche. Und jetzt haben wir ein Glas, das heißt Pure. Da würde ich sagen, das ist quasi eher so ein klassischeres Weinglas. So wirkt es auf jeden
Fall. Kann man auch sagen, so ein klassisches Gastroglas.
Ja,
ich finde, ich sehe das so oft in der Gastronomie.
Ja, genau. Ja.
Was ist das Erste? Ist so ein klassisches Allround-Glas für zu Hause? Was ist das Erste? So?
Oh, das Erste weiß ich gar nicht. Ob das wirkt schon sehr, ein bisschen spezieller, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht mehr so, es ist nicht so ganz allroundig, sondern eher, weiß ich nicht, für was, Vivid vielleicht, Vivid,
aber ja, das ist
eher
so,
für so zurückhaltende, sanfte, dezente Weine, die
wahrscheinlich, sehr filigran sind. Ein bisschen filigranere Weine, hätte ich auch gesagt, ja.
Aber hier, das ist so ein Glas, mit dem man eigentlich, muss man ja auch mal sagen, erstmal nichts falsch machen kann, glaube ich, ne? Das, dieses Glas.
Genau.
Das ist wirklich,
ja, absolut.
Das hätte ich auch gesagt.
Ja. Das muss man auch sagen, ne? Auch das hat natürlich mehr Dick, aber das ist trotzdem ein gutes Weinglas. Also ich finde ja auch da, wir kommen ja auch, muss man auch sagen, der Anspruch an Gläsern hat sich ja gerade in den letzten Jahren extrem hochgeschraubt. Und das wäre wahrscheinlich noch vor 15 Jahren ein hervorragendes, ausnahmslos gutes Weinglas gewesen, wo du fast in den meisten Weingütern gefunden hättest oder auch international siehst du es ja immer noch.
Da finde ich ihn jetzt am Gaumen sofort feiner, fein ziselierter, eleganter. Ich fand im ersten Glas, in dem Vivid-Glas, war er mir deutlich eindimensionaler als in dem Glas. Ich finde, er wirkt hier schon sehr komplexer und vielschichtiger. Die Nase ist vielleicht beim ersten sogar ein bisschen fruchtiger als bei dem
jetzt. Hier ist die Frucht so ein bisschen, also ich würde jetzt nicht
weniger, ne?
Weniger Frucht,
vielleicht
oder?
Vielleicht ein bisschen rotbärig
eher. Er hat weniger Frucht, wenn auch im ersten hast du mehr Frucht, im zweiten hast du jetzt mehr Struktur und mehr Tiefe.
Aber am Gaumen mag ich es gerne, es wirkt offener.
Witz, aber ist es wirklich, jetzt, man kann es ja gar nicht glauben, es ist wirklich schon ein Unterschied, ne? Obwohl es so riesig sind, die Unterschiede in den Gläsern jetzt nicht. Okay, jetzt muss jetzt schnell gehen.
Aber jetzt geht's natürlich. Jetzt haben wir dieses Moments Riesling-Glas. Achtung, kostet jetzt das Fünffache.
Das erste hieß Velvet.
Das erste hieß Vivid und das zweite hieß Pure. Und das heißt jetzt
Moments Riesling. Muss man nochmal beschreiben, für die, die es nur hören. Man sollte sich diese Folge vielleicht angucken. Ist etwa so groß wie das erste Glas, aber eben feiner. Oben die Öffnung ist deutlich schmaler.
Ne? Genau, es verjüngt sich, aber am Ende geht es wieder gerade nach oben. Ne?
Genau, es wird, genau, und hat so einen leichten Schwenk nach außen.
Geht so ein bisschen nach außen, genau. Ja.
Okay. Es würde Uli Wickert gut gefallen, der mag ja gern so kleinere Gläser. Und es ist natürlich wirklich, wenn man es anhebt, wie viel leichter es ist. Aber es liegt vor allen Dingen an dem Stiel, weil der Stiel ist ja viel, viel dünner, ne?
Also es ist halt generell einfach ein wesentlich dünneres Glas als das vorher. Also es ist auch ein bisschen kleiner, aber es ist unfassbar leicht, finde ich auch. In dem Glas hast du deutlich mehr Würze.
Ja.
Was du so, also das ist ja ganz spannend. Jedes Glas hat bis jetzt irgendwie so eine Komponente rausgeholt. Du hast beim ersten die Frucht, beim zweiten hast du mehr so die tiefe Struktur. Und hier bekommt er beim ersten Mal zum Glas so einen leichten, so ein frisches Schlenk, weißt du, so ein leichtes Fisch, so ein schönes Finish, was du bist.
Ja, wobei ich habe fast so ein bisschen so eine Bittermandel oder so, also fast, man merkt so ein bisschen so eine Tanninstruktur oder so ein Gerbstoff ein bisschen, ne? Also
um's jetzt mal wirklich negativ zu sagen, ist, dass ich finde, dass es den Wein so stark einengt, dass du eher die Struktur, die beim anderen Glas vorher so angenehm war, hier so verengt ist, dass es fast ein bisschen zu konzentriert ist für den, also das Glas zu konzentriert ist für den Wein. Ja. Wein braucht mehr Luft.
Ja. Genau, das, also ich weiß gar nicht, besser schmeckt es mir nicht in dem Glas.
Ich finde, das kann ich nicht sagen, aber es schmeckt halt anders und es schmeckt frischer.
Korrekt.
Es schmeckt frischer als im ersten jetzt und tatsächlich aber auch würziger, aber es ist wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen eindimensional, aber es betont halt die diese Würzigkeit extrem. Ne?
Dieser Schwenk, den du da oben hast, der transportiert natürlich den Wein, weil er so einen kleinen Umweg macht, auf einen anderen Teil deiner Zunge. Was automatisch den Bereich auch anspricht, wo du tatsächlich mehr auf dieses Thema Bitterkeit und aber auch also frische Säurestrukturen hast. Ne? Ja, ja. Deswegen befördert es auch nochmal dazu. Das heißt, es nimmt eigentlich das Positive, was der Grauburgunder mal hat, immer mit seinem Schmelz, mit seiner Cremigkeit, nimmt es weg und gibt ihm eher halt so ein bisschen diese Bitterheit. Deswegen, ich würde auch für den Wein ganz klar sagen, das Glas ist definitiv, obwohl es, du siehst aber, was, wie es fordert, weil es so ein dünnes Glas ist, wäre aber auch für den Wein nichts.
Okay, würdest du sagen, von allen vier Gläsern ist es das am wenigsten geeignete
Vierte für den Wein? Müssen wir jetzt erst probieren.
Okay, aber Theorie, also du kennst es ja schon.
Wir probieren es. Immer für den Anlass, ne?
Ja. Also. Und jetzt probieren wir quasi das Allround-Glas.
Deutlich größeres.
Ich finde, so in der Nase sind die Unterschiede gar nicht so groß wie am Gaumen. Oder ist es für euch?
Also ich habe auch wieder so ein bisschen Apfel, ich habe aber auch dieses Rotbeerige. Ich finde beide Dinge, die ich in den ersten beiden Gläsern habe, hier vereint.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Was man immer bei dem Glas beachten muss, das sage ich auch jedem, wenn ich ein Glas in die Hand kriege, ich schwenke das immer 2-3 Mal, bevor ich überhaupt reinrieche. Und das war tatsächlich was wir bei dem Glas haben. Das musst du bei diesem Glas auch machen. Das muss mit Wein benetzt sein und dann fängt es an zu wirken. Wenn du es einfach nur reingießt, dann würdest du am Anfang bei dem Glas sehr wenig riechen, bis zum ersten Mal, wo du es probierst. Aber wenn du es dann geschwenkt hast und probiert hast, dann kommt noch ein bisschen was.
Und im Mund ist es für mich so komplett anders wie davor.
So, aber vor allem ist es halt so unglaublich, da ist so viel dann, ne? Also es ist nicht irgendwie, der zieht jetzt nicht eine Sache raus, sondern du denkst wirklich, es
ist
anderer Wein.
Also diese Bitterkeit ist weg, die Säure ist integriert. Ich finde, er hat eine andere Energie. Ich finde, er wirkt wahnsinnig energetisch. Ich meine, dass ich das mal zu Grauburgunder sagt, das ist schon echt wirklich was Besonderes. Aber ich finde, das ist fast schon elektrisierend, was am Gaumen passiert. Und er hat so eine Klarheit dann raus. Und da finde ich, ist das Holz überhaupt kein Faktor mehr.
Also, aber man spürt es am meisten, ne?
Ja, man spürt es am meisten, aber es ist so, es hat trotzdem so diese klare, frische, also das.
Ich finde, es hat so ein positives Tannin, was ihm so ein bisschen eine schöne Herbheit gibt.
Aber das ist nur ganz am Ende, dass es so ein bisschen packt, dass du denkst, so krass, das ist jetzt nicht Schlürfi-Schlürf, sondern das hat doch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Aber das ist jetzt keine Werbeshow für dein Glas, aber das ist schon ab. Also das finde ich.
Das ist schon, das finde ich, wenn du jetzt auch mal im direkten Vergleich nochmal die anderen, das ist wirklich, da muss man sich ja wirklich die Frage stellen, ob es nicht sinnvoller ist, in Gläser zu investieren als in Weine. Weil wahrscheinlich so, was kostet der Wein?
Ja, der kostet eigentlich ein 20 und jetzt kostet er gerade 15, glaube ich. Das ist ein Einführungsangebot.
Überleg mal, also der Wein kostet ungefähr ein Viertel des Glases. Aber wenn man diesen Wein jetzt aus dem günstigeren Glas trinkt, schmeckt er, würde ich sagen, nicht, also mir würde er nicht mal halb so gut schmecken gerade.
Also ich glaube, du wirst jeden Wein upgraden können mit einem guten Glas. Mhm. Das ist definitiv. Ob das dann jeden Wein zum perfekten Genuss macht, weiß nicht. Ich glaube, schon in beides investieren. Es ist schon auch wichtig. Aber wirklich nochmal zurück zu dem Glas. Ne? Wir haben das Glas, was wir vorher hatten, hat jeden Wein extrem schön gemacht. Und wenn ich es aber kritisch gesehen habe, habe ich manchmal gedacht, mir macht es das fast schon zu harmonisch und zu weich und schön.
Weichgespült.
Ne? Und gerade bei uns, wo wir die Komplexität haben, war es mir so, dass es mir wichtig war, dass ich auch den Wein, dass du das energetisch, hat mich total gefreut, dass du es sagst, weil genau das wollte ich auch irgendwie bei dem Glas rausarbeiten, dass die Weine das bekommen. Und das kriegen die, indem die, seht ihr, wie viel Oberfläche das hat in Verbindung zu dem Wein, der hier unten drin ist. Mhm. Das hört sich, also ich habe mittels Sprachnachrichten per WhatsApp habe ich mit der Glasdesignerin permanent gesagt, zieh das bitte nochmal 1,2 Millimeter nach unten, dass wir ein bisschen mehr Wein im Kelch haben, genau. Mhm. Dann war es zu viel, dann habe ich gesagt, bitte 1 Millimeter zurück. Ja. Also es war wirklich im Haar klein. Und wir haben es aber zum Schluss, wir haben versucht, die Form zu beschreiben, die den Geschmack kreiert. Aber zum Schluss war es so, dass wir immer die Gläser nebeneinander gestellt haben, gesagt, bis wir gesagt haben, jetzt trifft es das perfekt. Ne? Und vorher hätten wir es nicht gemacht.
Er bleibt ja auch viel länger. Ne? Also ich finde ja immer das Holzige jetzt schon, gerade im Vergleich zum ersten. Aber das ist natürlich, lässt nochmal alles überdenken, was man so mit Wein hat.
Du ziehst den Wein auseinander hier unten und bündelst den oben, weil das ist ja schon auch ein sehr großes Glas oder ein sehr langer, langgezogener Kelch und es geht immer zart zusammen und dann kommst du oben quasi zum Schluss kommt das alles
wieder. Und den Effekt hast du aber jetzt nicht nur bei den Burgundersorten, sondern hast du auch beim Riesling natürlich.
Hast du vor allem beim Riesling. Also muss ich sagen, wir haben es wirklich tatsächlich mit Riesling getestet, weil Riesling von Aromenspektrum halt die Rebsorte ist, die dir am meisten gibt. Und es ist aber umso schöner, wenn du jetzt siehst, auch wie aromenreich der Grauburgunder hier ist, siehst du auch, was das Glas auch zum Schluss auch bringt. Ne?
Das ist schon erstaunlich, wie so ein Glas so einen Wein pimpen kann. Aber das haben wir, es ja schon mal erlebt mit verschiedenen Sorten. Aber hier finde ich das nochmal im direkten Vergleich.
Und was ich das Schöne an dem Wein finde, das ist jetzt nicht ein Wein, den wir, das ist ja auch schon was wo wir sagen, es ist ein hochwertiger Wein, aber ein hochwertiger Wein nicht, weil er immer Alkohol sich dominanter zeigt oder sehr üppig ist, sondern einfach über das Thema der Reife, der Zeit. Das ist ja für mich ein Faktor, den ich mit am wertvollsten finde beim Wein, der so oft leider vergessen wird in unserer schnelllebigen Zeit, weil wir immer denken, es muss alles immer schneller, höher weitergehen, sondern dass du halt, wir brauchen ja oftmals so lange, du brauchst einen Weinberg, wenn du heute pflanzt, brauchst du 15 Jahre, bis er so weit ist, dass du das erste Mal tolle Trauben erntest und dann produzierst du einen Wein und 3 Monate nach der Ernte füllst du den Flaschen ab und wunderst dich, warum er nicht gut reift, sondern wir sind ja, gehen ja ganz, ganz stark mit dem Weingut auch in die Richtung zurück, dass wir den Wein die Zeit geben wollen. Und das machen wir vorrangig natürlich mit Riesling, aber ich finde es so schön, dass du auch beim Grauburgunder den Mehrwert siehst, jetzt hier in dem Wein, wo du das Gefühl hast, der ist deutlich, sag mal, ich finde es ausgewogener, es ist extrem entspannt. Und du hast aber einen schönen Wein, den machst du auf, den trinkst du und der gibt dir viel Freude. Und es ist ein Jahrgang 23, wo wahrscheinlich der klassische Weißweintrinker von früher gesagt hat, wow, ist mir zu reif, ist mir zu alt, bitte weg. Und ich finde gerade jetzt hast du wahrscheinlich eine Aromenstrahlkraft, die hast du in einem Jugendwein, hast du die Primärfrucht. Aber hier geht es gar nicht um die Primärfrucht, sondern immer um das, was hinten dran steckt.
Die Frage ist, und das ist immer toll, aber die Frage ist natürlich nur, ist man bereit für ein Glas Wein,
Für ein Weinglas.
Ja. 55 Euro auszugeben. Das ist ja so, für mich war immer so, ich fand das mal spannend, mir ein Weinglas zu kaufen für 25 Euro. Und in der Zwischenzeit ist es auch hin. Weil ist es nicht so, wenn man, es hängt dann davon ab.
Wie viel brauchst du, ne?
Wie viel brauchst du? Also, du kannst ja nicht sagen, du hast dann Gäste zu Hause und dann sagst du, das hatte ich dann eine Zeit, als ich dieses ganz tolle Riesling-Glas hatte. Ich gesagt habe, Leute, ist nicht böse gemeint, aber ich trinke es aus diesem Glas. Und dann brauchst, du brauchst ja mindestens 6 Gläser, dann bist du bei 300, über 300 Euro, 350 Euro.
Ich bin da voll bei dir. Ich hatte es am Anfang auch, also ich wusste immer, ich fand immer, das mit den Gläsern fand ich immer sehr sportlich, wo ich gedacht habe, boah Leute, das ist schon viel Geld für so ein Glas. Wenn du dann aber einmal in der Produktion bist und siehst, wie das abläuft, ja, klar. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich bin da rausgegangen, als ich dort war, habe mich näher gesagt, wie kriegen wir das so billig hin? Also weil du weißt einfach auch heute, wir fünf Menschen, die an einem Tag 150 Gläser produzieren. In einer, und natürlich wahrscheinlich mit einer Mittagspause, aber ansonsten produzieren 150 Gläser, wo wahrscheinlich nochmal 10% davon mindestens Bruch sind, weil beim Zusammensetzen der Gläser irgendwas schief geht oder irgendwie dann doch irgendwie eine kleine Macke drin ist. Ich finde, da wird einem oftmals so bewusst, wenn du handwerklich was ganz Tolles kriegst, dass es vielleicht auf umso mehr wert ist, darauf zu achten und es eben nicht inflationär zu sehen, sondern ich würde immer seit der Zeit auch in so ein Glas investieren und würde es aber hügen wie ein Augapfel, ganz klar. Aber
das, ist das Thema jetzt zum Beispiel in der Gastronomie, da geht es halt einfach wahrscheinlich nicht.
Du musst das ja genau. Den Wein dann verdienen und dann ist der Wein so teuer, dann sagen die alle, aber der Wein kostet im Netz ja nur so, aber wenn du sagst, aber schau mal, aber
das Glas
und so weiter und es werden ja. Also nicht nur, dass wir das quasi in der Spülmaschine oder vom Tablett oder so runterschmeißen, ja auch Gäste machen es kaputt. Oder
wie viele Gläser gehen kaputt bei euch so pro Jahr?
Das ist nicht unwesentlich. Also es sind bestimmt über 300 Gläser.
Und das kann ich auch nicht zum Gast sagen, so, mein Freund, haben wir mal draufgesetzt, 55 Euro.
Genau, nee. Das kannst du auch nicht machen. Also wir hatten, als ich in L.A. gearbeitet habe, da haben wir bei Weinen über 1.000 Dollar, gab es dann diese Riedel Sommelier Serie, wo das quasi 100 Euro kostet und so weiter, aber das wurde dann also so zelebriert und das finde ich dann auch schon wieder schwierig, wenn du irgendwo bei 980 noch nicht, aber bei 1020 dann ja oder so, das ist und dann sagen andere, ich hätte aber auch gern das Glas, ja, weil das sieht natürlich toll aus und es trinkt sich auch gut draus. Also es ist in der Gastronomie schwierig und privat ist es so, ich liebe auch dieses Zalto-Glas, was ja so ein bisschen wahrscheinlich auch die Benchmark ist.
Was auch ein tolles Glas ist.
Was jetzt auch nicht weniger kostet, sage ich jetzt mal. Ne? Also, aber wenn man das hat, ich trinke tatsächlich auch wirklich so ziemlich alles dann daraus. Also es ist wirklich ein Allround-Glas. Und das macht es so ein bisschen leichter, weil auch meine Frau oft sagt so, ja, welches Glas du mit deinen Gläsern immer? Sag ich, nimm das, dann bist du immer auf der sicheren Seite. Und es gibt Mama aber, wo ich sage, probier es mal aus dem anderen und dann sag mal, ist gar nicht so cool oder ist doch nochmal besser. Bei Pinot finde ich es.
Wobei es geht natürlich auch, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte zu Hause, wenn du anfängst, verschiedene Gläser zu kaufen, dann ist natürlich, geht die Rechnung wieder auf, ne? Mhm. Wenn du jetzt 4 Gläser oder 5 Gläser für 10 Euro kaufst oder 1 für 55, ist das, dann passt es wieder.
So kannst du aussehen. Aber wie gesagt, du wirst wahrscheinlich trotzdem nochmal ein Glas für einen kräftigen Burgunder oder sowas brauchen. Aber ganz ehrlich, das geht dir wahrscheinlich genauso. Du nimmst wahrscheinlich das Universal auch für zum Schluss, wenn du zu Hause einen Champagner trinkst oder einen Sparkling trinkst. Ne? Also ist bei mir wirklich zu Hause ist es so, dass es dieses eine Glas, nur wenn es an die ganz kraftvollen Sachen geht, kommt halt nochmal ein Burgunder raus.
Und dann ist es ja für mich jetzt spannend, wir haben trotzdem dieses Moments Riesling-Glas, das genauso teuer ist und du sagst aber,
wie heißt das letzte nochmal? Wie heißt das?
Das heißt Allzweck.
Das letzte Allround. Diesel extra ist es ja kein. Also tatsächlich haben wir uns da drauf.
Aber das heißt aber, du sagst, eigentlich sagst du ja, dass man dieses Moments Riesling Glas gar nicht so braucht, weil du auch vor allem mit deinen Rieslingen, mit deinem Allround-Glas das ausprobiert hast.
Wir haben ja das Glas auch probiert für unsere Weine, haben gemerkt, unsere Weine sind zu kraftvoll dafür. Ich glaube, wenn du einen sehr kühl gereiften, finessereichen Riesling hast, ist das Glas ganz toll. Mhm. Aber für uns, mit die Weine, wir sind ja schon eher so ein bisschen burgundischer Riesling-Stil, glaube ich, sind die Weine einfach, waren zu kraftvoll für das Glas. Und wie du sagst, dann kommen die negativen Komponenten eher raus als das Positive.
Mhm. Aber das ist natürlich, sag ich mal, für den normalen Konsumenten komplett, also sehr komplex zu wissen, ist das jetzt eher ein kühlerer Riesling oder ist das eher aus einer wärmeren Region? Klar. Kann ich gar nicht vom Alkohol ablesen, sondern muss ich ja wissen, wie der Winzer damit umgeht. Na, wenn man sagt, ach, das ist bestimmt ein kühlerer Grauburgunder, ist er ja nicht, aber trotzdem hat er nur 12 Alkohol, aber ist sehr reif, du konzentrierst das, du halbierst die Trauben. Das heißt, du hast sehr viel Wumms in dem Grauburgunder, obwohl er nur 12 Alkohol hat. Also da wird es dann irgendwann, glaube ich, da steigt der Normale aus und sagt dann, keine Ahnung was. Also jetzt 17 Gläser habe von 5 verschiedenen Produzenten und da muss ich auch noch, kann ich nicht mal sagen, das ist für Riesling. Nee, das ist ja nur für Riesling, die filigraner und feiner und kühler sind. Oder vielleicht sagt man, das ist nur für die kühlen Jahrgänge 8, 14, keine Ahnung was, 20 und das ist dann eher für die opulenten, warmen, heißen. Ne? Also das wird dann schon.
Also weißt du, final muss es erstmal schmecken. Das ist ganz entscheidend. Nur wenn du als Winzer gefragt wirst, du hättest die Möglichkeit, ein Glas oder deine Weine im Glas zu präsentieren. Das Glas ist für mich das Schaufenster, was den Wein eben genauso darstellt, wie ich es gern hätte oder vielleicht auch in eine falsche Richtung. Und ich fände es nur, weil zum Beispiel ein Wein im Design, ein Glas im Design hübsch aussieht, dann mein Verkostungsraum mit Gläsern zu bestücken, die aber vielleicht gar nicht zum Wein passen, fände ich als Winzer persönlich fatal. Und ich selbst muss mich ja mit den Weinen so tief beschäftigen oder auch mit dem Glas, dass ich zum Schluss sage, wenn ich einen Wein bei mir eingieße im Glas, dann habe ich die perfekte Kombination aus dem. Deswegen, das muss für mich, oder muss für jeden Winzer, finde ich, der Anspruch sein, weil darum geht es ja zum Schluss, dass es natürlich für jeden Kunden schwierig greifbar ist. Auch klar, nur du hättest die Möglichkeit, es zu finden, wenn du die optimale Kombination
hast. Was ist denn jetzt hier mit, also wenn andere Winzer, ich meine, das ist jetzt, andere Winzer werden dieses Glas wahrscheinlich nicht empfehlen, weil hier unten drauf steht 30 Acker, ne?
Fairerweise müssen wir auch sagen, das haben wir auch intern besprochen, das ist wenn du jetzt auch in der Gastronomie, würdest du den Namen nicht drauf finden. Okay. Wenn du jetzt als Endkunde das Glas kaufst, steht auch der 30 Acker mit drauf.
Okay.
Aber wir haben das natürlich, weil ich es ganz toll fände, wenn das auch Kollegen verwenden, weil wir haben uns ja schon ein paar Gedanken dazu gemacht und ich würde mich total freuen, wenn es der eine oder andere hat. Da steht es natürlich nicht drauf, da steht nur Zwiesel drauf.
Ketzerische Frage. Bei so einem Glas kann man sich doch einfach einen Wein für 4 Euro kaufen, den dann reinschütten, weil er dann ja wahrscheinlich besser schmecken wird oder muss der Wein ein Minimum an Qualitätsansprüchen?
Der Wein wird...
Gute Frage, finde ich gar nicht ketzerisch.
Naja, das finde ich auch gar nicht ketzerisch. Also erstens mal, das Glas an sich wird einen zu dünnen Wein zerreißen. Dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
Okay.
Aber ich bin überzeugt davon, dass du, wenn du einen Wein hast, der einigermaßen die Grundstruktur hat, sich sicherlich ganz gut zeigen wird da drin oder vielleicht auch schöner zeigen wird als in einem Standardglas oder mit Sicherheit sogar. Aber das meine ich ja bei dem Glas, es ist schon so, das haben wir auch getestet, wenn die Weine zu leicht und filigran sind. Wir haben auch mal ein paar befreundeten Weingütern aus kühleren Regionen die Weine probiert, das hat nicht funktioniert. Weil Zwiesel natürlich auch gesagt hat am Anfang, hey, wir haben so viel Glasauswahl, wie kommst du jetzt gerade drauf, dass du denkst, gerade für deine Weine haben wir kein Glas? Und das konnten wir ganz gut darlegen, weil bei anderen Weinen, die wir probiert haben, hat es extrem gut gepasst, nur bei unseren einfach nicht.
Okay. Aber das ist interessant, weil das ja auch nochmal so sagt, okay, Dann kaufe ich mir schöne Gläser und dann spare ich bei denen, die
dann
sagen,
geht die Rechnung auch auf.
Wo geht, wie die, das wird dir allerdings auf, wahrscheinlich nicht den Kopf am nächsten Tag verbessern. Also ich finde ja immer, ich bin ja auch ganz klar in dem Camp, dass ich sage, ich würde lieber einmal eine Flasche weniger trinken, dafür eine besser. Ja. Weil wenn wir was trinken, dann soll's, so geht's ja auch, das ist die Grund-DNA von uns. Wir wollen gern so tief wie es geht einen Einblick geben in das, was wir tun, damit wir versteht, was hinten dran steckt und dass du ein gutes Gefühl hast, wenn du es trinkst. Und das ist auch vielleicht auch gerade der Grundstock. Ich will auch gar nichts verteufeln, was ist jetzt wie gemacht, sondern du musst ja immer für die Sache auch stehen, die du selbst machst. Ne? Und ich finde, da geht es bei uns um das Thema Handwerk gar nicht vorbei, was du auch sicherlich dann auch nicht günstig haben kannst. Es gibt aber auch mehr Freude.
Du musst nochmal sagen, wo du jetzt mal in Hamburg bist, du hast eine relativ große Bindung zu Hamburg.
Ja.
Insbesondere, das haben wir ja festgestellt, als wir auf dem OMR-Festival waren, da bist du sozusagen, OMR-Festival, für die, die das nicht kennen, größte Digitalmesse Europas mit 75.000 Besuchern pro Jahr. Und da bist du exklusiver Weinlieferant. Das heißt, da gibt es nur 30 Acker.
Das stimmt.
Aus welchen Gläsern?
Natürlich aus unseren.
Aber gibt es auch richtige, oder gibt es keinen Plastikgläser?
Also nein, es gibt tatsächlich, das ist ja auch immer so ein großes Thema mit Gläsern auf einer Messe. Und ja. Glücklicherweise, dank des OMR-Teams rund um den Jasper, den du noch kennst, sind da genauso qualitätsorientiert, dass sie sagen, wenn jemand sich zusammenstellt zum Glas Wein, das trinken will, da macht man sicherlich nicht aus dem Plastikbecher. Also wir brauchen hier irgendwie eine Sondersperrzone, wo wir Gläser benutzen können. Fairerweise auch da, wir verkosten aus unseren Gläsern. Das Standard-Glas zum Trinken dort ist schon auch ein bisschen dickwandiger, weil wir auch ansonsten ein bisschen viel Bruch hätten. Aber ganz klar, du kannst aus echten Gläsern, guten Gläsern.
Und man kann, das habe ich neulich gemerkt, man kann auch den Wein aus der Flasche trinken. Denn tatsächlich ist dieser Wein neulich getrunken worden. Die Hamburger Goldkirchen, dieser Männerchor, der nicht singen kann, hat doch einen Vorverkauf gemacht für das Volksbierstadion. Die treten ja im Volksbierstadion auf. Und als so viel Sitzplätze verkauft waren, wie sie brauchten, um die Kosten zu decken, was enorm ist, muss man sagen, da haben sie gesagt, jetzt stoßen wir an. Und ich dachte, womit stoßen die denn an? Du denkst ja an Champagner. Und da hatten sie einen 30-Acker-Riesling. Und die so mangels Gläser, so von Mann zu Mann. Da habe ich gedacht.
Aus der Flasche?
Ich habe mal anstoßen. Nein, ich habe noch nie, wie schmeckt, ich habe das noch nie gemacht. Wie schmeckt wohl Wein aus einer, wenn man aus der Flasche
trinkt? Nach dem Motto, ein guter Wein schmeckt aus der Flasche.
Aber das muss doch irgendwie, das war gar nicht.
Nein.
Das ist mal probiert, ne?
Ja, ich habe schon mal probiert. Ja.
Das ist für den Spaß, aber so ein Glas hat ja genau das, dass du halt so ein Wein sich öffnen kann. Das kann dann natürlich, ist wahrscheinlich trotzdem retronasal irgendwie noch was riechen. Aber
du denkst so irgendwie, Wein aus der Flasche, irgendwie, das war schon speziell. Aber es war 30 Acker.
Da gucken.
Du, ja, mich interessiert, wenn man in Spanien, in Frankreich oder so oft, bist du dann in irgendwelchen dörflichen Restaurants, da gibt es auch teilweise gute Weine, auch günstiger als hier, tolle Sachen, und dann kriegst du immer so ein Pipifax-Glas. Also diese Kulturen, denen ist das nicht so wichtig oder
in Frankreich, ist das in Frankreich eigentlich auch so?
Ja, komm drauf an, also ich rede jetzt nicht, wenn du in irgendwelchen Top-Sterne-Restaurants, sondern wenn du einfach so immer, also ich war mal in Burgund auch und da gab es Weine für über 1.000 Euro, aber es gab keine aus meiner Sicht vernünftigen Gläser und das... Und offensichtlich funktioniert es aber auch. Also
das ist total spannend, weil mir ging das auch so. Dann weißt du, in Frankreich ging mir es vor allem so. Und dann bist du irgendwie in ganz tollen Restaurants, trinkst große Weine aus extrem dicken Gläsern. Da denkst du dir erstmal, oder auch selbst eine Champagne war das teilweise so, wo du denkst, wieso sind eure Gläser so dick? Und dann kommen sie natürlich immer mit dem Aspekt, wir probieren so ein Glas, haben wir jahrelang gebraucht, bis wir das abgestimmt haben, auch wieder auf unseren Champagner. Ich glaube aber, es ist ein Trend, der sich entwickeln wird. Und ich glaube tatsächlich, bei dem sind wir relativ früh dran, weil wir auch, vielleicht aus der, die haben auch Glasproduzenten, aber wir sind jetzt schon sehr, sehr nah dran. Ne? Österreich ist mit seinen Glasproduzenten ja auch schnell auf so dünnwandigen Gläsern gewesen, eben wie wir es gesagt haben, mit Zalto oder Riedel oder und Zwiesel genauso, die sich halt viel, viel Mühe geben, versuchen, das weiterzuentwickeln. Und ich sehe auch jetzt, ich war gerade vor kurzem in Madrid für ein Tasting, haben auch unsere Gläser mitgenommen, aber selbst da hatten sie auch mittlerweile deutlich dünnbandigere und sind auch total aufgeschlossen dafür.
Aber man kommt von diesem Dicken, ne? Aber ich habe schon mehrfach erzählt bei meinen Schwiegereltern, wenn die haben immer so ganz dicke Kristallgläser. Und als ich dann kam und sagte, das ist alles zu dick, das schmeckt doch alles nicht, die waren richtig beleidigt, haben wir jetzt jahrzehntelang, haben wir aus diesen Gläsern getrunken.
Ganz handwerklich war das wahrscheinlich früher in der Perfektion so gar nicht machbar. Okay. Oder man hat sich gar keine Gedanken drum gemacht und hat dann mit jedem dünnen Glas merkst halt, was da auch geht, wenn du ein dünnes hast.
Also ich war in Südafrika Anfang des Jahres und da haben die überall so feine Gläser, auch in den Restaurants, auf den Weingütern sowieso, finde ich schon, dass es das, was du sagst, ist richtig. Manchmal war ich überrascht. Ich war zum Beispiel bei der En Primeur in Bordeaux vor 3 Jahren oder so in einem Restaurant, das Chateau Angelus auch betreibt. die sind ja sehr gastroaffin. Und dann hat der Gastgeber so einen tollen, wirklich einen tollen Burgunder bestellt, der auch ein paar hundert Euro kostet. Und dann gab's kein Burgunderglas. Dann gab's nur ein Bordeauxglas. Und dann habe ich gesagt, sorry, aber das schmeckt überhaupt nicht. Also ein Pinot Noir, das war irgendwie ein Chèvre Chambord, da keine Ahnung. Und dann haben die gesagt, ja, aber wir sind ja hier in Bordeaux. Sag ich, ja, das stimmt, aber ihr habt ja auch Burgunder auf der Karte. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und die haben mich überhaupt nicht verstanden. Ja, also die haben auch gedacht, so, was ist denn das für ein Willi wichtig? Und ich denke mir so, ich bezahle das nun gar nicht, diese Flasche, aber ich ärgere mich, weil das ist so stumpf und das ist also einen Pinot Noir aus einem Bordeaux-Glas ist einfach überhaupt keine Freude. Das ist so. Und je teurer es ist, umso filigraner werden die Weine, umso feiner werden die Weine und umso schlimmer wird es.
Aber viel geht's noch? Nein, viel dünner geht's nicht mehr, ne, oder?
Also laut Zwieselnein, weil ich gesagt habe, ich hätte es gerne so dünn wie möglich.
Das ist das dünnste Glas.
Also Sie sagen Sie mir zumindest, dünner kriegen Sie es nicht hin. Und wir sind auch wirklich arg kritisch, weil wir am Anfang auch ein paar Gläser gekriegt haben, die waren zu dickwandig und haben wir gesagt, das kann nicht sein, wir haben es dünner besprochen. Und da sind sie aber auch sofort dabei und machen es einfach.
Aber man merkt es auch richtig vom Gewicht, ne? Also schon
genau,
das erste
Maschinenglas, ne? Genau. Du siehst, was da an Glas drin ist. Also es geht ja gar nicht um die Menge an Glas, sondern wirklich um den Prozess.
Mhm. Und ist Zwiesel ein Ort?
Zwiesel ist ein Ort, tatsächlich, im Bayerischen Wald.
Okay.
Wie gesagt, also der Ursprung der Hütte. Und woraus tatsächlich, ich glaube, das ist Europas größte Manufaktur-Glashütte. Und da passiert einiges und auch ein extrem junges, quirliges Team, wenn man das aber kennt. Also gar nicht so groß, wie man denkt. Und da produzieren die Gläser und man ist toll. Haben aber, glaube ich, eine Dependance für das, schlag mich bitte nicht, in Ungarn, wo sie, glaube ich, auch noch mehr handgemachten Mundblasengläser. Da sind wir wieder, guck mal.
Es ist einfach toll. Ich glaube, wenn man sich ein Glas rein, würde ich mir für sich selber.
Aber das
würde
ist
man auch, das auch irgendwie ein bisschen assi.
Aber nein, das ist komplett assi.
Ja, sorry.
Also der Knigge würde sagen dann, wie du hast das perfekte Glas, deine Gäste trinken aus.
Nein, für sich selber. Dann aus den Kristallbechern. Ja, ich meine, das andere, wie man das hier, das zweite Glas ist ja nicht. Aber das ist schwierig, das ist das gleiche Problem wie mit dem guten Wein. Wenn du einmal aus so einem Glas getrunken hast, man kann
sich. Also ich kann dir versprechen, du wirst dann irgendwann sagen, du trinkst einfach nur noch aus der Art Gläser. Jetzt gar nicht, dass es das Modell nur sein muss, aber die Dünne und die Feinheit von den Gläsern ist einfach so, man trinkt sich ein. Also. Ich hatte am Anfang auch noch verschiedene Gläser bei mir zu Hause. Mittlerweile gibt es nicht mehr viele Gläser.
Ja. Wie macht ihr das denn bei euch, Michi? Wie oft tauscht ihr diese Gläser aus? Also wie lange hält so ein Glas in der Gastronomie? Zu Hause denkt man ja, man weiß ja auch nicht, ob man immer
kaputt geht. Eigentlich, oder?
Bis es kaputt geht, ja.
Hat ja kein Verfallsdatum.
Genau. Ja, aber kann ich irgendwann, dass es irgendwie dann nicht mehr schön aussieht? Oder
nee, das passiert eigentlich nicht, weil wir so also gegen den Kalk schon Gerätschaften haben und so weiter. Das ist eher das Problem, dass du dann so Kalkrenner nicht mehr rauskriegst. Das haben wir nicht, bis es kaputt geht. Und ich versuche auch den Leuten immer zu sagen, also gestern Mittag hatten wir zum Beispiel so einen Tisch, die haben vorweg einen Pinot Noir getrunken aus dem Burgund und danach einen Pinot Noir aus Oregon. Und dann habe ich auch gesagt, wir lassen einfach das gleiche Glas, wenn sie damit fein sind. Und dann haben die gesagt, unbedingt, das hätten wir sonst auch vorgeschlagen.
Ah, okay.
Das heißt, wir nehmen da
immer ganz wichtig.
Kein neues Glas, sondern das ist viniert. Das erklären wir auch immer, wenn wir irgendwo sind, dass wir gerne aus dem gleichen Glas das auch weiter trinken, wenn es irgendwo passt. Wenn man so ein Allround-Glas oder bei der Rebsorte eben bleibt. Und aber wir haben, also wir kaufen also jedes Jahr mindestens 600 unserer Allround-Gläser, die wir hier auch nutzen. Und auch buchhalterisch ist das quasi, haben wir das irgendwann quasi abgeschrieben auf irgendwie 5 Jahre oder so, darfst du nicht, sondern musst du sofort in die Kosten nehmen, weil das eben ein
Verbrauchsgegenstand
ist. Ja. Genau, absolut, ja. Und deswegen ist das, und das muss eben jemand aussehen, wenn er sagt, boah, die Weinpreise oder so weiter, ja, aber schau mal, ich habe einen Kühler, ich habe eine Eismaschine, die läuft da, ich habe Gläser, den Service, ich habe eine Stoffserviette, mit der ich, also es ist eben
bis
das ganze Erlebnis. Ne?
Bis sich so ein Glas dann sozusagen, bis du das wieder drin hast, musst du schon ordentlich Wein verkaufen.
Das ist richtig, ja.
Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den würde ich auf jeden Fall jedem mitgeben, dass so ein Weinglas, wenn es weingrün ist oder wenn es viniert ist, halt einfach ganz viel Sinn macht. Oftmals werden ja die Gläser getauscht, kriegst eine neue Flasche Wein und dann werden die Gläser getauscht. Ist eigentlich total fatal, weil du hast, wenn du ein Weinglas einmal eingetrunken hast, beziehungsweise benetzt hast mit dem Wein, du hast jeden letzten Spülmaschinenrest oder sowas vom Spülmittelrest weg und dann hast du wirklich unverfälschten Wein. Also ich nehme auch immer das Glas so lang, es geht.
Und wenn es etwas gibt, was die Hörer dieses Podcasts, glaube ich, gelernt haben, ist es genau das. Ich glaube, hier würde kein Hörer mehr irgendwie hingehen. Es würde keiner mehr Eis in Wein tun, Das würde keiner mehr, das würde keiner mehr ein, das musst du nochmal als Winzer sagen, weil das Micha ja immer sagt, Leute, die geben sich solche Mühe.
Um die Konzentration reinzubringen.
Dann macht einer da, so. Aber trotzdem ist immer wieder welche, die das dann tun.
Es gibt mittlerweile, habe ich mal gehört, es gibt so aus Metall Eiswürfeln, die nur kalt machen.
Ah, das
und
ist
nicht, das habe ich schon
das, gesehen. Das wäre okay, ne?
Das Problem ist nur, wenn du es in dünnes Glas reinfallen lässt, geht meistens kaputt. Glas
echt kaputt. Ja. Sowieso, du musst
also auch mit Eiswürfeln generell
musst du aufpassen. Ne? Du musst aufpassen in so einem dünnen Glas, das ist dann.
Michael macht das ja nicht in seinem Restaurant.
Also ich finde, warmer Wein ist ja genauso schlimm, mindestens genauso schlimm. Aber wenn man es quasi jetzt nur für den Moment, um es zu frappieren, um den Wein runterzukühlen und dann es abseit, dann finde ich, kann man das schon machen. Aber das ist dann für maximal 3-4 Minuten und dann sollte er auch die Temperatur haben. Lieber ein bisschen warten, bis der Wein entsprechend. Aber es ist eben auch spannend, finde ich, und jetzt mein letzter Schluck jetzt gerade aus deinem Glas von diesem Grauburgunder SL 500 war für mich eigentlich fast der beste, obwohl er jetzt schon relativ dann warm geworden ist. Und das finde ich ist immer, das ist ehrlicherweise ein großes Kompliment, dass dieser Wein einfach auch nicht so eiskalt sein muss. Und das müsste man, muss man selber mal ausprobieren, weil man am meisten mitbekommt. Und das ist dann der Vorteil, wenn er wenig Alkohol hat. Das Hauptproblem am Wein, wenn er ein bisschen wärmer wird, ist, wenn der Alkohol dann brennig, scharf und zu dominant wird am Gaumen, dass es dann unsexy ist. Aber wenn du das in dieser Konstellation, wie du das jetzt gemacht hast, dann finde ich, ist das der Schluck, der mir am meisten Freude bereitet hat.
Wow. Und das ist ja wirklich ein Kompliment, weil normalerweise schlechter Wein, wenn der auch nur ein bisschen warm ist, dann war es das, ne?
Ja, also je einfacher und schlechter der Wein, umso kälter muss er sein, dass es überhaupt erträglich ist. Ja. Aber am nächsten Morgen hast du trotzdem einen Schädel. Ne? Also das ist
und trotzdem haben wir gut gelernt. Du machst den Wein schön kalt, du holst dir ein gutes Glas und dann kannst du auch einen Wein für 8 Euro holen. Nee, wahrscheinlich ist es nicht gut.
Für die Gäste. Also, für die Gäste. Ja. Noch schlimmer. Nein, aber ich finde es, danke fürs Kompliment, weil das finde ich, ich freue mich immer, wenn ich es höre, weil es geht ja darum, wie sich der Wein entwickelt im Glas. Und das ist, finde ich auch, ein Wein entwickelt sich immer mit der Zeit und er öffnet sich und wenn er auch ein bisschen wärmer wird und wenn du dann noch das Gefühl hast, du riechst rein und kriegst dann das komplette Erlebnis, darum geht es ja eigentlich da.
Übrigens interessant, dass wenn man jetzt, wie heißt das, worauf der Wein steht?
Vivid.
Nee, worauf der Wein steht.
Du meinst jetzt der Spiegel.
Der Spiegel, genau. Bei den ersten drei Gläsern sind die Spiegel gleich und bei eurem Glas ist es doppelt so groß.
Das ist aber tatsächlich auch was wir uns gewünscht haben. Ich mag das total gern. Auch wenn du die Fläche vom Glas und hast, das ist irgendwie stimmig.
Der Glasboden, genau.
Ich bin jemand, der immer gern sehr geradlinig, sehr synchron denkt. Und dann war tatsächlich die optische Variante. Auch wenn du so ein Glas schwenkt das mal.
Ja.
Hast du ein ganz anderes Gefühl, wenn du so einen dünnen Boden hast oder so einen kleinen Boden?
Ja, ist das ein Boden? Weil der Glasboden wäre eher das hier. Nee, wie heißt es? Gibt es
Teller.
Teller.
Danke.
Der Teller.
Beim Spiegel war ich.
Recht natürlich, das ist irgendwie schon so.
Ja. Und weißt, ich habe immer gern mit hier meinen
Zwei Finger. Das ist ein Gegengewicht
da. Genau, das ist ein Gegengewicht. Du kannst einen Wein unheimlich gut schwenken. Ich finde, Wein muss man schwenken, dass er sich öffnet und deswegen, ja.
Jochen, vielen Dank. Das war total interessant. Mir tut es ein bisschen wieder leid für Axel, wie gesagt, dass diese Sachen, obwohl er war schon mal bei einer Gläserprobe dabei.
Wir können hier irgendwann mal eine Fortsetzung machen, mit umgedreht, mit einem Glas und mehreren Flaschen.
Und genau, und dann bringen wir ganz viele sehr viele süße Weine mit und so, weil Axel das ja sehr liebt.
Süße Weine, okay.
Ja.
Oh, damit wird es schwer.
Also darf ich noch eine letzte Frage stellen?
Natürlich.
Wie war der Jahrgang 25? Das werden natürlich viele schon wissen wollen jetzt.
Der war wild, aber spannend. Also wir ernten nie nach Zuckergehalt, sondern immer nach Geschmack. Und ich fange sehr früh an im Jahr, wenn quasi die Reifephase startet, die Beeren zu probieren. Und ich bin irgendwann ein bisschen ungläubig durch die Weinberge gelaufen, weil ich das Gefühl habe, boah, das schmeckt alles schon so gut. Und zwar nicht nur Grauburgunder, Weißburgunder, sondern auch Riesling und die späten Sorten. Und dann haben wir mal so einen Spaß, ein bisschen uns Mostgewichtsproben geholt, also Beeren gesammelt, Säfte ausgepresst, Säfte probiert und dann auch mal einen Zuckergehalt bestimmt. Und haben dann festgestellt, dass wir tatsächlich schon im August, und zwar sehr frühzeitig, schon enorm hohe Reifegrade hatten. Und dann guckst du auf die physiologische Reife, guckst auf die Kerne, auf die Schalen. Final, und die waren auf einmal auch schon sehr weit. Und dann haben wir eigentlich gefühlt anderthalb Wochen, auch weitaus mehr als 2 Wochen früher als normal. Also wir haben am 24. August angefangen zu ernten.
Wow.
Also 2018 gab es mal ein Jahr, wo wir auch früh dran waren, aber so früh nicht. Und dann war es aber so, dass übers Jahr hatten wir, oder in der Erntephase hatten wir Regenfälle, die alles nochmal beschleunigt hatten. Also wie so ein kleiner Toaster. Und wir waren am 19. September fertig. Gott sei Dank. Es war die kürzeste Reifeperiode oder Ernteperiode für uns überhaupt, der früheste Start. Und ich habe noch nie überhaupt in meinen jetzt 24 Jahren, wo ich Wein produziere, im August Riesling geerntet. und dieses Jahr war es das erste Jahr. Aber die Ergebnisse sind ganz, ganz toll. Die Mengen sind sehr klein, aber die Güte ist sehr hoch und da wird man viel Freude mit haben. Sehr
wilder Jahrgang ist auch schön. Ein wilder
Das war Jahrgang. Wirklich 3,5 Wochen voller Fokus und dann war es vorbei.
Super. Schön, super, dass du da warst, lieber Jochen.
Vielen Dank. Vielen Dank für den anderen. Aufs Leben.
Aufs Leben. Unbedingt.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.